Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst und der neuen Höflichkeit bei Der Pudel und der Kern. Und ich sage heute auch herzlich willkommen, Pierrot Raschdorf, bei uns im Gespräch. Wir haben den Pierrot heute eingeladen, um eben über sein Thema, die Höflichkeit als Kulturtechnik, aber vor allem auch als Haltung zu sprechen. Und wir freuen uns, dass du da bist und das mit uns vertiefst, Pierrot.
Ja, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung.
Und natürlich auch herzlich willkommen und hallo, Albert.
Hallo.
Dann steigen wir doch mal ein in dieses Thema, was ja eigentlich nicht ganz neu ist, zum Glück, weil die Höflichkeit ja auch schon seit mehreren Jahrhunderten offensichtlich etwas war, was so das Zusammenleben der Menschen, also man hat sich dann zum Beispiel über den Knigge-Ratgeber Formen gegeben, Verhaltensmaßnahmen, Benimmregeln gegeben, die vom höflichen Bitte bis die Tür aufhalten relativ klar definiert war, wie man gut zusammenlebt. Darum geht es dir aber nicht in erster Linie, Pierrot, dass man dem jetzt ein reines Update gibt, sondern du findest, dass Höflichkeit eine Art neues Betriebssystem für ein Zusammenleben in einer sehr angespannten Gesellschaft, einer angespannten Situation sein kann. Vielleicht erläuterst du uns einfach mal, bevor ich es falsch zusammenfasse, was dein Ansatz von der neuen Höflichkeit genau sein kann.
Ja, lieben Dank erstmal. Es ist gar nicht falsch, beziehungsweise gibt es da jetzt nicht ein, es gibt die alte Höflichkeit, die ich jetzt kritisch sehe, und die sogenannte neue Höflichkeit. Es ist beides letztendlich richtig und berechtigt. Ich kam auf die neue Höflichkeit und deswegen heißt das Buch auch so, weil ich den Begriff versucht habe, ein wenig weiterzudenken. Genau wie du sagst, die Welt verändert sich, hat sich verändert, sie ist schneller geworden. Wir sprechen gerne über Polykrisen, wir sehen, welche Auswirkungen es hat. Wir erleben sehr viele Menschen, die ein Gefühl von Ohnmacht haben. Wir kennen in Teilen die Zahlen von Einsamkeit. Es fühlen sich in diesem Land sehr, sehr viele Menschen einsam, vor allen Dingen auch in der Jugend, was, wie ich finde, sehr bedenklich ist. Und eine wichtige Motivation war, bei meiner Lesereise von meinem letzten Buch kamen viele Menschen, würde ich sagen, auf mich zu, die sagten, ich weiß nicht mehr, wie ich mich in schwierigen politischen Diskussionen, was kann ich noch sagen und wie kann ich es richtig sagen? Und ein Gedanke war bei mir, ich glaube, wenn wir ein Stück weit höflich einfach miteinander sind, dann ist es gar nicht so wahnsinnig schwierig. Dann können wir diese Sprachlosigkeit auch relativ einfach auflösen. Es ist also auch, so würde ich sagen, also die neue Höflichkeit, ein Stück weit eine Erinnerung an vielleicht etwas, was wir vergessen haben.
Ich glaube, wenn ich jetzt an so eine schwierige Situation denke, sei sie politisch oder wo man ansonsten einfach nicht zusammenfindet mit einem anderen Menschen, wo man erstmal das Gefühl hat, ja, also was sind das für Vorstellungen, dann geht es doch auch um eine innere Haltung, dass man versucht, in Verbindung zu bleiben, egal wie unterschiedlich man auf bestimmte Themen schaut und dem anderen auch in einem Streit oder in einer heftigeren Diskussion nicht das Recht abspricht, eine eigene Sichtweise zu haben oder dass man selbst vielleicht auch nicht die Haltung hat, ich weiß es, ich bin derjenige, der die richtige Meinung vertritt.
Exakt, würde ich jetzt nicht anders sagen. Es ist eine Frage von Haltung, so würde ich den Begriff, deswegen neue Höflichkeit auch mit unter anderem definieren. Es ist eine Frage von Haltung, es ist eine Art Kulturbegriff, ich habe ihn ein wenig weiter gedacht, so würde ich sagen, denn ich glaube, und das ist wichtig für das, worüber ich nachgedacht habe, dass es eben nicht um starre Regeln geht. Es geht nicht um eine sogenannte Etikette, womit ja Höflichkeit oftmals in Verbindung gebracht wird, sondern genau wie du sagst, es ist eher eine Frage von Haltung.
Und die Haltung ist dann eben auch nicht Konfliktvermeidung oder Anpassung oder so, ne, sondern einfach die Fähigkeit, auch im Streit die Würde des anderen anzuerkennen und sei sie noch so weit, erstmal seine Meinung, erstmal noch so weit von uns entfernt Also nicht weniger Streit, sondern besserer Streit eigentlich oder höflicherer Streit vielleicht?
Ja, also überhaupt für sich erstmal anzunehmen, dass wir in eine Diskussion gehen können. Ich muss jetzt gar nicht so sehr von Streit ausgehen, das ist jetzt sehr viel Dissens, sondern letztendlich auch von einer normalen Diskussion über Politik. Es ist ja schon so ein bisschen schade, dass wir derzeit, wenn wir jetzt beispielsweise an den Stammtisch denken oder auch an das Familienfest, dann sagt man ja gemeinhin auf keinen Fall über politische Themen reden. Mhm. Das ist ja eigentlich total schade, diese Entwicklung, dass wir sagen, wir können nicht mehr über gewisse Themen reden. Das, wenn man das ja ein bisschen weiterspinnt, wissen wir das ja mittlerweile. Man redet ja ganz gerne von der gespaltenen Gesellschaft, die ja gar nicht so gespalten ist, was ich ja auch in dem Buch schreibe, was ja aber unter anderem ja auch schon viele andere Sozialwissenschaftler und Soziologen aufgeschrieben haben, dass es keine allgemeine Spaltung in unserer Gesellschaft gibt, aber dass gewisse Themen wie Migration, Umwelt und andere große gesellschaftliche Themen dann doch dazu führen, dass wir nicht mehr in einen vernünftigen Dialog gehen können und da eine sogenannte Spaltung vorherrscht.
Mhm. Vielleicht auch nochmal zur Einordnung. Also wir sprechen hier, du hast jetzt schon mehrfach das Thema, mir kommt vor, dass auch, dass du da sehr soziologisch oder auch kulturwissenschaftlich vielleicht auf deine Themen schaust. Also du bist studierter Politikwissenschaftler, geborener Ostfriese, arbeitest in der Musikindustrie bei BMG, Bertelsmann-Tochter und einem der großen Musikverlage oder wie sagt man, Musiklabels.
Unternehmen, ja.
Und beschäftigt sich aber jetzt schon eine ganze Weile mit dem Thema, wie können wir besser zusammenleben? Wie überwinden wir vielleicht auch eine Spaltung in der Gesellschaft? Auch weil du wahrnimmst, dass sich da irgendwas zuspitzt gerade, dass muss nicht gleich eine Radikalisierung sein, aber immer eine Polarisierung zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen stattfindet?
Das ist ganz interessant. Also ich danke für diese Frage, weil mein letztes Buch, das heißt Schwarz-Rot, wir handelt über Diversität und vertritt die These, dass wir mehr Vorbilder brauchen, die mit Stereotypen brechen. Man könnte also sagen, es ist ein bisschen auch ein Vorgänger jetzt auch von dem aktuellen neuen Buch, die neue Höflichkeit. Ich finde die Frage aus dem Grunde interessant, weil ich mir in den letzten Tagen auch darüber viele Gedanken gemacht habe, was mich eigentlich ganz intrinsisch tief in mir eigentlich antreibt. Beide Bücher sind inhaltlich schon sehr anders, sie sind auch komplett anders geschrieben, aber sie haben schon einen gewissen Kern, eine gewisse Sehnsucht, so würde ich sagen. Und ich glaube, es ist ein bisschen in mir so eine Sehnsucht, dass wir alle in einer heterogenen Gesellschaft gut zusammenleben können. Und was ich an mir schon bemerke, es verändert sich was. Es gibt vermehrt Alltagsrassismus. Es gibt irgendwie auch eine Art von Verrohung im menschlichen Umgang, im zwischenmenschlichen Umgang. Und das sind so Fragen, die mich antreiben, mit dem Wunsch natürlich, dass wir da wieder mehr zusammensitzen können, egal wie unterschiedlich wir dann auch sind.
Da möchte ich mal den Albert reinholen in die Diskussion. Bei mir poppt jetzt gerade so ein paar Mal, was der Pierrot so beschreibt oder auch was ich beschrieben habe bei dem Thema Diskussion. Diese Polarisierung, da poppt bei mir immer wieder dieses Zitat, ich glaube von Seneca war es, wir sind alle Kranke in einem Krankenhaus und keiner spiele sich als ein Arzt auf. Das ist mir dabei eingefallen, darum geht's doch aus philosophischer Sicht, dass wir erstmal klar haben müssen, wir sind per se erstmal alle gleich. Wir haben keinerlei, da ist nicht der eine, weil er vielleicht die vermeintlich bessere politische Ansicht oder den besseren wirtschaftlichen Hintergrund hat. Da ist niemand im Prä, sondern wir müssen es irgendwie schaffen, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen und die Verbindung zueinander aufbauen und nicht verlieren.
Richtig, also die Überheblichkeit, sich überheben über andere Menschen, das war eine Todsünde. Jetzt brauche ich mal einen Begriff aus dem christlichen Kontext, der damals in der Antike so noch nicht da war. Aber das war eines der schlimmsten Dinge oder einer der Hauptfeinden eines guten, harmonischen Zusammenlebens im alten Griechenland, aber genauso in China und im alten Indien. Und umgekehrt, das Ziel war in all diesen Kulturen eine Gesellschaft aufzurichten, die mitmenschlich miteinander umgeht. Also Das heißt erst einmal auf Augenhöhe und das hat sehr viel mit Respekt zu tun, mit Achtung der Würde. Und der Konfuzius, bei dem diese Mitmenschlichkeit, diese Kategorie der Mitmenschlichkeit den obersten Wert darstellte, der meinte auch, oder man nennt das auch Güte, Ren, Yen im Chinesischen, und der meinte dann, die Höflichkeit ist die Äußerung der Güte. Also es braucht etwas Äußeres. Mitmenschlichkeit besteht aus Verstehen wollen, den anderen hineinlassen. Und dazu brauche ich Brücken. Ich muss an den anderen herankommen. Je näher, je mehr Seele in dem Gespräch auftaucht, in dem Miteinander auftaucht, desto besser ist Kommunikation, desto tiefer kann Verstehen können. Kommen. Und das ist sehr wichtig, dies verstehen können. Und insofern ist die sehr äußere Form, und Konfuzius legte zu Recht da auch großen Wert, die ist die Brücke, über der ich dann wirklich Seele und Seele sich begegnen können und dass man den anderen spürt, Mitgefühl hat. Und das ist die Grundlage bei Konfuzius für ein gutes Zusammenleben. Und die Form ist dabei sehr wichtig, weil die Form schafft die Brücke, über die ich dann gehe. Beispielsweise auch, dass mein Respekt und Höflichkeit ist ja ein sich öffnen für den anderen Platz machen, dass er hereinkommen kann zu mir und ich ihn dann sehe und umgekehrt auch. Und das ist gelingende Begegnung und das ist so wichtig. Von daher ist das ein sehr schöner Spruch, Höflichkeit ist die Äußerung der Güte. Also wenn ich gut sein möchte, wenn ich mit meinen Menschen gut auskommen möchte, dann sollte es schon in der Form beginnen. Und die Form ist ein Reflex und eine Brücke und eine Ermöglichung von tieferer Kommunikation, von tieferem Mitsein, vom gefühlten Mitsein, von verstehen wollen bis hin zu verzeihen können, wenn. Denn wir machen alle Fehler und das ist sehr wichtig in einer Gesellschaft, das zu erlernen, Fehler oder falsche Meinungen auch hinzunehmen, damit den Menschen nicht zu verurteilen. Und das alles geht über, wenn ich die Form wahre, die gute Form, wie gesagt, gute Form, es gibt ja auch, das ist in der Antike auch schon bemerkt worden, auch eine falsche Höflichkeit. Also bei Konfuzius steht auch einmal, also was er nicht mochte, glatte Worte, einschmeichelnde Mienen, und übertriebene Höflichkeit, also das ist alles mit Maß und Mitte, aber dann ist die Höflichkeit eigentlich so die Mittel oder wie soll ich sagen, die Atmosphäre, die Aura, in der Mitmenschlichkeit gelebt werden kann.
Und du hast jetzt Konfuzius zitiert, ich zitiere jetzt mal Raschdorf, der Mensch braucht Begegnung, Rituale und soziale Räume. Ich glaube, das führst du ja auch auf Aristoteles zum Teil zurück. Das ist, glaube ich, so. Und ich frage dich jetzt mal, wie ist denn das dann jetzt, wenn ich mir eben, wir sitzen ja hier in Bayern, da war früher der Stammtisch, war eben genau so ein Ritual und ein sozialer Raum der Begegnung, wo es auch mal ein bisschen hoch hergehen konnte. Und ich höre jetzt aber immer häufiger, dass das teilweise eben nicht mehr möglich ist, dass die Leute da nicht mehr zusammenkommen oder dass man da, dass sich dann jetzt halt, sei es politisch oder nach welchen Kriterien man da immer selektiert, aber dass da eher nur noch Leute zusammensitzen, die eben nicht mehr in Streit kommen oder die sich dann nicht höflich begegnen müssen, weil sie einfach der gleichen Meinung sind. Also wie schaffen wir es denn, mit Andersdenkenden in Verbindung zu bleiben?
Ich fange mal so an. Ich glaube, so ist es am einfachsten mit mir, mit meiner eigenen Geschichte, als ich nach München vor 8 Jahren gezogen bin. Kannte München nicht. Ich bin, wie gesagt, ja auch ein komme aus dem Norden Deutschlands, aus dem hohen Norden, aus Friesland, dann sehr lange in Hamburg gelebt und kannte jetzt quasi nur von Hörensagen München und dachte mir, ach so schlimm kann es ja nicht sein. für mich ganz wichtig, um hier anzukommen, war der Eintritt in einen Sportverein. Ganz klassisch, in einem ganz klassischen Verein mit all seinen Ritualen und Regeln, die es dort gibt und Rollen, die man ja auch dann auch hat vom Sportwart, Jugendwart etc. und den jeweiligen Sitzungen, die es dort ja auch gibt. Und ich glaube, gerade für mein Ankommen in München war es wichtig, weil man gerade in dieser Stadt, wenn man im Ring wohnt, sehr schnell in einer doch sehr homogenen Gruppe an Menschen sich befindet. Und das beziehe ich jetzt nur mal auf eine gewisse soziale Struktur. Und da war der Verein unheimlich wichtig, um München in seiner Gänze, würde ich sagen, kennenzulernen, um die Vielfalt dieser Stadt und der Menschen kennenzulernen. Und das ist jetzt natürlich jetzt nur ein sehr persönliches, sehr subjektives Beispiel, aber ich glaube, das gibt es in ganz vielen Regionen und Städten Deutschlands, dass vor allen Dingen Vereine eine unheimliche Kraft innewohnt, wo sich Menschen treffen und die permanent aushandeln müssen, wie sie miteinander umgehen möchten, die einen kleinen gemeinsamen Nenner haben, dann den Sport oder halt die jeweilige Aktivität. Ich habe mir daher für das Buch auch mal angeschaut, wie haben sich Vereine in Deutschland entwickelt, wie hat sich aber auch die sogenannte Kneipenkultur entwickelt. Und da gibt es schon eine Veränderung. Es ist nicht weg. Es gibt noch sehr, sehr viele Menschen, die das Ehrenamt, wie man so schön sagt, auch bekleiden. Aber es gibt schon eine strukturelle Veränderung. Dann habe ich mir angeschaut, wo trifft sich beispielsweise die Jugend. Ich selber war sehr viel in einem Jugendzentrum, was ja auch in der Grundidee eigentlich hatte, dass junge Menschen sich treffen und auf einer gewissen demokratischen Art und Weise versuchen, selbst organisiert ein Haus zu bespielen. Jugendzentren gibt es im Osten Deutschlands sehr, sehr wenige aufgrund der Geschichte. Und insgesamt stehen Jugendzentren sehr stark unter Druck. Und wenn man sich die Sozialpolitik der letzten Jahre anschaut, glaube ich, muss ich niemandem erzählen, dass jetzt gerade solche Zentren jetzt nicht gerade mit Geld beschenkt werden. Und das ist natürlich schade, weil das sehr wichtige Orte sind, wo man sehr, sehr viel lernen kann. Denn wo trifft sich jetzt die Jugend? In sogenannten Malls oder bei McDonald's, weil das Internet sehr gut ist.
Mhm. Du hast ja so eine konkrete Vorstellung, wie diese neue Höflichkeit aussehen könnte. Was würdest du denn so eben Jugendlichen auch empfehlen? Würdest du sagen, wie lerne ich denn miteinander wertschätzend, tolerant, positiv umzugehen, auch wenn mir der Typ, den ich da gerade neu kennenlerne und der mir da was an den Kopf geworfen hat, vielleicht erstmal nicht sympathisch ist?
Das ist ganz schwierig. Ich habe zu Beginn, als ich das Buch geschrieben hatte, mir gedacht, naja, ich schreibe ja kein Ratgeber. Es ist jetzt kein How-to-Buch, sondern schon eher ein Debattenbuch. Auf der anderen Seite steckt natürlich wahnsinnig viel drin auf dieser Ratgeber-Ebene. Worauf ich hinaus will, die neue Höflichkeit ist eben das nicht, dass ich jetzt sage, das und das musst du tun und dann ist es richtig. Es ist eher eine, wie gesagt, Erinnerung, wie möchten wir oder welche Art von Mensch möchte ich eigentlich sein? Das knüpft ein bisschen an, was auch Albert gesagt hat und du hattest es ja auch kurz gesagt über Aristoteles und die jeweilige Tugendethik. Wir reden ja in Deutschland ja sehr gerne über Tugenden. Und da steckt ja schon eine Frage drinne, welches Handeln habe ich, übe ich aus für ein gutes, gelingendes Leben in einer heterogenen Gesellschaft?
Also das heißt, du würdest sagen, es geht darum, es für sich grundsätzlich klar zu kriegen, wie behandeln wir uns gegenseitig, obwohl wir verschieden sind, obwohl wir verschiedene Ansichten haben. Und es geht jetzt gar nicht so sehr darum, wie man dann ein Affront kontert, höflich kontert oder wie man dem höflich begegnet, sondern erstmal wirklich für sich klar zu kriegen, wie ist zukünftig meine Haltung gegenüber Menschen, die auf den ersten Blick ganz, ganz anders sind als ich.
Exakt. Ich glaube, das hast du ja auch schon zu Beginn gesagt, es ist schon eine Frage der Haltung und eine Frage dessen, wie ich gerne sein möchte. Also sprich auch eine Frage der Selbstreflexion, wie man so schön sagt, wie möchte ich sein, was ist für mich gutes Handeln in dieser Gesellschaft. Ich hatte jetzt vor wenigen Tagen meine erste Lesung, eine Art von Preview-Lesung. Und da hatte die Buchhändlerin gesagt, ich hatte hier ihr Buch gelesen, Herr Raschdorf. Und nachdem ich es gelesen hatte, trieb mich die Frage um, wie verhalte ich mich eigentlich in der Gesellschaft und was kann ich beitragen, dass meine direkte Umgebung ein Stück weit in Anführungsstrichen besser ist. Das fand ich irgendwie ganz schön. Es ist irgendwie kein Ratgeberbuch, aber wenn es genau dazu führt, dass Menschen über ihr eigenes Handeln nachdenken, dann ist schon sehr vieles gewonnen. Und mehr ist es nicht. Klingt klein, ist natürlich viel größer. Aber das ist wiederum ja auch genau mein Punkt. Man muss nicht gleich über das große Ganze denken, sondern bei sich anfangen.
Albert, wie geht denn der fortgeschrittene Philosoph damit um, wenn ihm jemand begegnet, der so auf den ersten Blick vielleicht etwas eine ganz andere Sicht aufs Leben hat, der dich vielleicht auch nicht, der erstmal im ersten Schritt auch dir nicht erstmal nicht höflich begegnet. Wie gelingt es dir dann positiv zu bleiben oder positiv mit ihm umzugehen?
Ja, wenn ich das merke, dann wird mir bewusst, das sind zuerst emotionale Gefühle, also Emotionen, Gefühle, die werden immer geweckt durch Wahrnehmung. Und dann habe ich die, dann fällt mir die stoische Psychologie ein. Da muss man sehr vorsichtig sein. Diese ersten, das sind Erinnerungsmuster, werden da angesprochen. Das geht vegetativ, automatisch. Also und jetzt habe ich die Kraft, die zu bewerten, zu sagen, den folge ich oder den folge ich nicht. Natürlich solche Vorurteile sind ganz schlimm. Also sage ich dann erstmal, jetzt fahr mal runter und jetzt öffne ich mal, weg da mit dem, ihr habt hier nichts zu suchen, ihr kommt aus irgendeinem Keller der Seele, jetzt schauen wir mal, werd ein weißes Blatt, öffne dich, werd leer und dann sage ich denen, die sollen mal wieder verschwinden, diese Emotionen, und jetzt schaue ich doch mal, was das ist, bestimmt ein toller Mensch. Man kann sich auch noch gleich sagen, es gibt gar keine schlechten Menschen oder böse Menschen. Also die Humanität oder beruht, was du einleitend auch sagtest, dann das Seneca-Zitat, beruht darauf auf Gleichheit, dass man im Grunde, wir machen Fehler, wir sagen Dinge, wir machen blöde Dinge, okay, aber als Menschen sind wir doch alle gleich und sind wir uns, wie Seneca auch sagte, alle Verzeihung schuldig. Also fahr runter, öffne dich dem und schau mal, wes Geist ein Kind der ist oder was das für ein Mensch ist. Er hat bestimmt gute Seiten, jetzt such die mal, falls sich da wirklich so Vorurteile entwickeln. Außerdem fällt mir dann spontan Konfuzius ein, was er überhaupt nicht mochte, waren Vorurteile und starres Festhalten an Meinungen. Fällt mir dann ein und dann fahre ich dann schon emotional runter, mache mich zu einem leeren Blatt und versuche, den anderen sprechen zu lassen, hineinkommen zu lassen in meine Seele. Mehr Fragen, nicht so viel reden. Und ja, die äußere Form, Höflichkeit ist eine äußere Form und das ist sehr, sehr wichtig. Die äußere Form führen, das war auch der Gedanke von Konfuzius, wenn er so Riten und äußere Form sehr hoch schätzte, sie färben ab aufs Innere. Das heißt, wenn man sich angewöhnt, den anderen mit einem Lachen, mit einer Freundlichkeit, mit einer Vorurteilslosigkeit zu begegnen und bestimmte Dinge, Achtung zu haben vor seinem Wort, nicht sofort verurteilen, nicht sofort bewerten, dann verinnerlicht sich das im Laufe der Zeit und es wird zu einer festen, wie du auch schon sagst, es wird zu einer Haltung, mit der ich überhaupt Menschen begegne. Und das hat sich bei mir so verinnerlicht und natürlich kenne ich das, diese ersten Gefühle, die kann ich gar nicht, der sieht so aus wie ein Lehrer, der mich mal geschlagen hat oder was weiß ich so, und dann das geht gar nicht bewusst, dann kommen so andere Gefühle hoch. Also sehr, sehr kritisch, wenn man das alles wahrnimmt, überhaupt denke ich, so eine Achtsamkeit ist eine Höflichkeit ist so eine Achtsamkeit bei der Ausübung von Mitmenschlichkeit, von Güte. Dann achte ich darauf und lass da Raum und versuch auch sehr zu sehen, dass ich dem anderen nicht zu nahe trete. Ich sag meine Meinung, man sollte sich nicht verleugnen, nicht verbiegen. Aber das hat gar nichts mit der Form zu tun. Und die Form wahre ich immer, die ich immer versuche, immer einzuladen oder mich für den anderen zu interessieren. Und häufig ist es dann auch so, dass ich im Laufe des Gesprächs sehe ich dann schöne Dinge in dem anderen. Und dann sind die Vorurteile, kommen dann auch nicht mehr wieder. Also im Gegenteil, ich gewinne ein neues Bild von dem. Und das ist hoffentlich freundlich, mindestens neutral. Also man kann ja nicht mit jedem zum besten Freund machen, aber herabsetzen muss man dann noch lange nicht den anderen, sondern einfach ihn so stehen lassen. So ist die Welt, wir sind alle anders und ich bin auch anders, der mag mich vielleicht auch nicht oder so. Dann kann ich damit wunderbar leben, man muss ja nicht eine Ehe eingehen mit jedem, dem man da begegnet. Aber dass man ihm Raum gibt zu seiner Entfaltung, dass man ihn nicht herabsetzt oder auf der persönlichen Ebene angreift, das liegt in meiner Verantwortung, das sollte man vermeiden.
Ja, ich glaube, ich würde da gerne nochmal genau darauf eingehen, vor allen Dingen auf das Erste, was du gesagt hast. Da geht es ja auch ganz stark um das Menschenbild. Und ich gehe, und das ist, glaube ich, wichtig, um diesen Gedanken, den du ja auch ausgeführt hast, weiter zu denken, beziehungsweise auch Bestandteil ja auch ist von die neue Höflichkeit, von einem sehr positiven Menschenbild aus, was, glaube ich, man auch heutzutage ein bisschen betonen muss, weil man oder ich schon ein Gefühl habe, dass eher das negative Menschenbild eher derzeit propagiert wird, was auch für populistische Kommunikation extremst wichtig ist. So ein bisschen dieses Survival of the Fittest, das ist ein bisschen das, der Stärkere gewinnt, und wenn man nur in einer sogenannten Ellbogengesellschaft und auch nur in dieser Haltung man letztendlich nach vorne kommt. Und da will ich nicht vollends widersprechen, aber schon wieder daran erinnern, dass es letztendlich es ein positives Menschenbild gibt, angefangen von Rousseau, da kannst du wahrscheinlich noch ein bisschen mehr zu sagen, was ich aber auch in meinem Buch ausgeführt habe. Und Entschuldigung, die Stärke letztendlich des Mitgefühls will ich auch nochmal betonen. Wir erinnern uns an Elon Musk, der, glaube ich, noch vor 2 Jahren nicht ganz unwichtig laut Hals propagierte, dass Empathie ein Zeichen von Schwäche ist. Das sind natürlich schwierige Auswüchse, so würde ich sagen. Und im Grunde ist der Mensch schon eher ein kooperatives Wesen. Und ich glaube, jeder, der Kinder hat und Babys beobachtet, der weiß, dass auf der einen Seite zwar Kinder sehr, sehr bedürfnisorientiert handeln, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite nach wie vor aber sehr kooperativ sind in ihrem Wesen letztendlich. Also Michael Tomasello hat ja einige Untersuchungen dazu gemacht, angefangen ja auch von Schimpansen, wie verhalten die sich in verschiedenen Tests, und das Kooperative gewinnt letztendlich immer. Und da kann ich, wie gesagt, auch nur nochmal anführen, daran sollten wir uns erinnern, wir sind kooperative beziehungsweise soziale Wesen, wir brauchen einander, und dadurch und durch dieses Einander entwickelt sich Stärke und kann sich Neues und Kraftvolles für einen, für die Gesellschaft entstehen.
Also was mich noch interessieren würde, für mich klingt da auch jeweils immer durch, um so diese Haltung zu kultivieren zu können oder auch dann so reagieren zu können in schwierigen Situationen, braucht es ja auch ein ordentliches Maß an Gelassenheit und vielleicht auch man muss innerlich schon sehr gefestigt sein, um in schwierigen Situationen dann höflich und kooperativ zu reagieren. Wie blickst du darauf? Wie kultivierst du Gelassenheit, um dann im nächsten Schritt auch höflich sein zu können?
Das ist ein guter Punkt. Mir wurde mal gesagt, dass du kannst nur sowas schreiben, weil du irgendwie Ostfriese bist. Und ich glaube, der Ostfriese an sich hat irgendwie, glaube ich, sowas, so eine gewisse innere Gelassenheit, so eine gewisse innere Ruhe, redet nicht so wahnsinnig viel und lässt sich aber auch nicht so wirklich aus der Ruhe bringen. Ist natürlich extremst pauschal, aber ich gehe aber auf einer ganz oberflächlichen Art erstmal mit und würde sagen, ja, es braucht irgendwo so eine Art innere Gelassenheit, um gerade in doch diesen stürmischen und schnellen Zeiten damit umgehen zu können. Und nicht umsonst schreibe ich ja auch, dass die neue Höflichkeit, dass ein Teil der neuen Höflichkeit Rituale oder sogenannte Mikrorituale wichtig sind und wir diese wiederentdecken müssen. In ganz unterschiedlicher Form. Hier klang ja schon das Thema Achtsamkeit an, aber das geht ja auch ein bisschen genau da rein. Also sprich, was geben uns Mikrorituale, sei es jetzt für einen selbst, angefangen von Meditation oder auch der Gang in die Kirche beziehungsweise zum Gottesdienst, gewisse Formen der Gemeinschaft, die ja dann dadurch erzeugt werden, und durch das Soziale kommt ja auch eine gewisse Ruhe und dadurch ja auch eine gewisse Gelassenheit in einen. Und da wird es letztendlich ja auch wieder sehr praktisch. Ja. Mhm.
Und gleichzeitig kann man doch auch sagen, diese Rituale oder diese Gespräche, wenn ich da eben ritualisiert mir sage, ich möchte, egal in welcher Situation, höflich bleiben, dann ist das ja auch eine philosophische Übung letztlich. Oder frage ich den Albert, ob man es so sehen kann, und wo dann vielleicht auch die Grenze zum Aufgesetzten verläuft. Also wo man sagt, das ist jetzt aber dann auch nicht authentisch, wenn ich mich da verbiege, um in so einer Konfliktsituation gelassen und höflich zu bleiben.
Ja, deshalb muss man verstanden haben, wie wichtig Mitmenschlichkeit ist, und man muss wirklich eingesehen haben, wir haben uns alle nicht selbst gemacht, wir haben alle Fehler, das haben die immer wieder darauf hingewiesen. Wenn du Anstoß an dem Verhalten eines anderen nimmst, schau auf dich selbst erst einmal, dann wird auch gehen auch die Emotionen gegen den anderen weg, und schau, ob du nicht ähnliche Fehler hast. Also das muss drin sein, ich bin nicht besser. Also es muss wirklich sein, auch meine Seele ist eine Mördergrube. Und auch da sind verschiedene Pflanzen. Wenn ich die falschen großziehe, dann werde ich die Güte nicht verwirklichen, sondern vielleicht schlimme Dinge machen. Wie Goethe mal gesagt hat, er könnte sich vorstellen, jedes Verbrechen begangen zu haben. Also kommen wir in schwierige Umstände, haben wir die falschen Bezugspersonen, haben wir traumatische Erlebnisse, dann kann auch aus der Seele, in der Seele liegt alles, dann können auch wirklich schlechte Dinge groß werden und dann herauslassen. Also ich muss einsehen, nee, ich bin nicht besser. Egal, was der sagt und was er getan hat, als Mensch oder so, bin ich nicht besser. Ich kritisiere, was er sagt, was er tut. Aber nicht das andere. Und das ist ohnehin Verhaltensform oder ethische, praktische Philosophie, beruht anders als die Psychologie, vor allen Dingen auf Einsicht, auf Erkenntnisse von Werten. Und da muss man erstmal verinnerlicht haben, es ist grundlegend für mich, auch für mein eigenes Glück, Güte zu praktizieren, zu leben. Mitgefühl ist die Wurzel dieser Güte, also ohne die kann ich, also das war ein schreckliches Wort, wenn es an mich Empathie sei, also das ist die Grundlage von allem, sonst können wir nicht gut zusammenleben, das muss ich verstanden haben und dass die Praktizierung von Güte und Mitgefühl Zugewandtheit ist, auch Offenheit, ich habe auch viel mehr davon, ich wachse innerlich, werde reicher, wenn ich dem anderen einen Raum gebe, wenn ich mich bemühe, ihn zu verstehen, selbst wenn er ein ganz komischer Mensch ist oder der vielleicht sogar schlimme Sachen macht, gerade dann ist es sehr wichtig, versuchen zu verstehen. Denn wenn einem die Verbesserung der Welt am Herzen liegt, dann muss ich sehen, wie finde ich Zugang zu diesem Menschen, dass er vielleicht mich hört, dass er vielleicht hört von meinen Werten, die ich vielleicht für besser halte, die Werte, als die, die er verwirklicht hat. Also wenn ich Kritik übe oder wenn ich mit einem Menschen zusammen bin, der vielleicht auch mich herabgesetzt hat oder der irgendetwas gemacht hat, womit ich nicht einverstanden bin. Gerade dann geht es darum, jetzt bau eine Brücke zu dem anderen und dann, wenn die da ist, dann deute mal an oder dann komm mit deiner Philosophie und dann sprech mit ihm und dann tausch die Argumente aus und versuch ihn zu überzeugen von dem, wie man gut zusammenlebt oder wie du meinst, dass man gut zusammenlebt.
Ich würde dich gerne nochmal auch dazu direkt fragen, wie gelingt es dir denn in solchen schwierigen Situationen, die es bestimmt ja auch in deinem Leben dann immer mal wieder gibt mit Menschen, zu denen du eigentlich keinen Draht hast, wie gelingt es dir dann trotzdem höflich zu sein oder auch echte Begegnung, Verbindung zu solchen Menschen, die jetzt auf den ersten Blick vielleicht ein komplett anderes Weltbild haben, aufzubauen?
In erster Linie zuzuhören. In erster Linie erstmal zuzuhören und auch zu versuchen, überhaupt eine echte Verbindung herzustellen. Mit echt meine ich jetzt in diesem praktischen Sinne eine gewisse Zweisamkeit. Also beispielsweise, ich finde es schon immer angenehmer, mich mit jemandem alleine zum Beispiel zu treffen, als in einer großen Gruppe, um überhaupt ein Gespräch aufzubauen. Und letztendlich aber zuzuhören und nicht gleich mit meinem Argument, meiner Meinung reinzugehen und zu sagen, das ist jetzt die einzig richtige. Was man aber nicht vergessen darf, jetzt auch gerade, wenn es um Streitigkeiten geht, nicht alles muss ich annehmen. Es gibt letztendlich auch Grenzen. Die neue Höflichkeit oder so, wie ich es letztendlich sehe, heißt auch, dass diskriminierende Sprache letztendlich nicht okay ist. Und das ist für mich ganz, ganz, ganz zentral, dann auch da zu sagen, die Energie habe ich jetzt nicht. Also jetzt auf mich jetzt bezogen, würde ich schon sagen, dass ich dann schon den Raum bzw. die Diskussion verlasse, wenn ich merke, es geht hier um Beleidigung und um diskriminierende Sprache und dass mein Gegenüber überhaupt keine Einsicht hat, dass das, was er gegebenenfalls gesagt hat, diskriminierend bzw. verletzend ist.
Okay, also es geht auch darum, klare Grenzen für sich zu setzen, wo vielleicht auch eine neue Höflichkeit keinen Sinn mehr macht und wo, und da verläuft dann wahrscheinlich auch die Grenze zwischen Höflichkeit und bloßer Anpassung. Ne?
Genau, exakt. Und das ist ganz wichtig, weil dann da verrenne ich mich und das tut mir dann letztendlich gesehen dann nicht gut. Und ich glaube dann, wir hatten es ja gerade schon gehabt, es geht ja so ein bisschen um diese eigene Einsicht. Also auf der einen Seite und auf der anderen Seite brauchen wir eine Fehlertoleranz dann in so einer Streitigkeit. Es kann nicht funktionieren. Also ich hatte ja eingangs erzählt von der Sprachlosigkeit, die gewisse Menschen haben bei schwierigen Themen, beispielsweise rund um Diversity, dass sie dann nicht mehr wissen, was ist jetzt hier der richtige Begriff. Ich glaube, da müssen wir, um im Dialog zu bleiben, eine gewisse Fehlertoleranz haben auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite aber auch muss der andere, wenn er total in Anführungsstrichen falsch liegt, mit sich eine Einsicht haben, um zu sagen, okay, hey, ja, hier lag ich vielleicht auch falsch und ich versuche, mich zu korrigieren, um weiterhin im Dialog zu bleiben.
Und dafür ist dann eben aber auch Sprache so wichtig, ne? Also ich glaube, das ist ja genau das, das, was wir sagen, formt dann letztlich auch unsere Sicht auf die Welt, formt aber wahrscheinlich auch unseren Charakter, Albert, unsere Persönlichkeit. Also wie stark, ich weiß, dass du ja, dass dir eigentlich schon seit Jahren kein Schimpfwort mehr über die Lippen gekommen ist, auch nicht im Spaß, ist das richtig?
Ja, ist tatsächlich richtig. Also es fällt mir, wenn ich da mal ein Beispiel bilden muss im Seminar und dann zucke ich richtig jetzt zum Idioten, schaffe ich es gerade noch, zu diesem Wort, wenn ich extrem, aber zu mehr schaffe ich es nicht mehr und ich zucke auch zusammen, wenn ich solche Wörter höre. Also ja, achte auf deine Worte, sie werden zu Taten, ne? Und er wird dann zu Gewohnheiten, Gewohnheiten zum Charakter, Charakter ist dein Schicksal. Und das nochmals zurück auf Konfuzius, deshalb achtete er sehr auf die Formen, das auch inklusive der Form des Umgangs und gerade besonders, weil die haben eine Rückwirkung. Übe ich Höflichkeit ein, dann ist das nachher so, dann habe ich auch eine Vorstellung davon, das ist ein Mensch, der vor mir steht und ich möchte den nicht herabsetzen. Das heißt, dein äußeres Verhalten formt deine innere Einstellung, formt deine Haltung, formt dein Menschenbild. Und von daher muss man auf beides achten, also auf das Äußere, wie man sich verhält, aber auch auf das, wie man denkt, ganz wichtig auch, denn das, was ich vorhin sagte, Worte werden zu Taten, fängt ja an mit achte auf deine Gedanken, denn die werden zu Worte. Also vor den Worten stehen doch die Gedanken. Aber es ist so ein Wechselspiel. Äußeres Verhalten hat Rückwirkungen auf die inneren Einstellungen. Innere Einstellungen haben Rückwirkungen oder haben starke Wirkungen auf dein äußeres Verhalten. Du musst in eins mitgehen. Deshalb sage ich ja immer, also nicht nur üben bestimmte Sachen, sondern auch verstehen, nachdenken, Philosophie betreiben. Damit, das ist das stärkste Fundament einer Lebensweise. Für mich hat geholfen im Umgang mit anderen Menschen eben diese ganz tiefe Einsicht, ich bin nicht besser als jeder andere auch. Und egal, was die gemacht haben, irgendwo im Grunde. Und das Abgewöhnen von Menschen als solchen zu verurteilen. Wie gesagt, also ich glaube, man muss, du sagtest das, man muss Farbe bekennen an bestimmten Punkten und sich sehr deutlich auch gegen etwas absetzen. Das heißt also nicht, man muss nicht seine Meinung aufgeben, man muss nicht zu allem Ja und Abend. Das ist ganz schlimm. Das ist eine Verleugnung des eigenen Wesenkerns und das. Es kann auf keinen Fall Teil des glücklichen Lebens sein. Ich verbiege mich. Sich selbst betrügen ist von allem das Schlimmste, das sagten fast wortgleich Sokrates und Konfuzius. Also da muss man natürlich aufpassen. Aber wie ich es dem Kinde sage, wie ich es rüberbringe, also da bin ich ganz weich geworden. Also da bin ich ja, da hole ich den anderen erstmal ab. Da sage ich lieber erst einmal, ja, ist eine interessante These oder ja, leuchtet mir ein. Aber irgendwas habe ich daran noch nicht verstanden. Erklär es mir. Also so, ich versuche den erstmal sehr viel Respekt oder vielleicht sogar sagen, ja, kann ich verstehen. Also man kann auf solchen Gedanken kommen. Also ich versuche ihn erst einmal zu sagen, schön, ich habe dich gehört. Du sagtest zuhören. Ganz wichtige Kategorie im alten Ägypten, 3000, 4000 Jahre, zuhören. Zuhören ist der Weg auch für die Philosophie. Fragen und zuhören, um dann innerlich reicher zu werden, um die Antwort und im Umgang mit anderen Menschen, als ich das dann einstudiert habe, erinnere ich mich noch genau, ich habe dann teilweise noch als Filmproduzent gearbeitet oder als Anwalt und musste Verhandlungen führen mit einem anderen. Und da ist mir jemand begegnet, der war mir im ersten Moment, und ich wusste genau, der kommt da rein mit einer Rüstung, jetzt wird verhandelt und jetzt geht es in eine Schlacht. Der hatte Vorurteile, weil ich Anwalt war, aber er war kein Anwalt, wahrscheinlich hat er Ängste gehabt. Und ich, da war eine Riesenmauer. Ich wäre nie mit dem, und ich versuchte eine Co-Produktion aufzubauen. Also wir wollten zusammenarbeiten. Also wie kriege ich den jetzt hin? Aber dann haben wir uns lange unterhalten, erinnere ich mich noch gut. Und ich habe das angewendet, was ich da aus der Philosophie gelernt habe. Habe mich um den anderen interessiert. Was machst du denn so und so weiter? Schließlich kamen wir zum Wandern. Er war begeisterter Wanderer, wie ich auch. Und da haben wir uns erstmal über das Wandern unterhalten. Und plötzlich war die Brücke da. Und plötzlich war der mir auch ein ganz anderer Mensch geworden. Im ersten Moment dachte ich, oh je, der will kämpfen. Und dann war plötzlich eine Ebene da und wir haben es verstanden, wir haben eine Co-Produktion, wir sind uns Hans eigentlich geworden, eine Co-Produktion gemacht und es war eine schwierige Produktion und er stand mir dann während der ganzen Produktion, wenn es Krisen gab, stand er mir immer zur Seite. Das erinnert mich auch an Ägypten, da gibt es einen schönen Spruch, den ich sehr liebe. Meine Freundlichkeit und meine Höflichkeit machte aus meinen Feinden meine Freunde oder Anhänger. Sehr schönes Wort. Und das ist mir da auch gelungen und so gehe ich mit dem Menschen um und vermeide eben seit langem da schon Streit und lerne dann auch immer. Man kann von jedem Menschen etwas lernen, aber Konfuzius sagte auch mal, wenn du drei triffst, von zwei kannst du was lernen, bei einem musst du dich abwenden. Also, du erwähntest den Fall, also wo es dann allzu arg wird, dann werde ich eben ganz ruhig, ganz still und dann gehe ich dann vielleicht auch.
Ja, das, ich finde es ganz schön, weil man kennt das ja auch ein bisschen, also gerade bei deinem Beispiel musste ich, also ich habe ja auch eine Ausbildung gemacht als Mediator und da hatte ich letztendlich gelernt, dass gerade bei wertebasierten Konflikten, also bei Konflikten, wo man merkt, dass der andere überhaupt nicht von seiner Meinung abgeht, also wenn man relativ schnell in einer Streitsituation ist und man das Gefühl hat, es ist unverrückbar, da ist letztendlich auch ein Mittel in Anführungsstrichen, tatsächlich zuzuhören, tatsächlich nachzufragen, ohne natürlich es zu werten, ganz wichtig. Klingt einfach, ist im Praktischen gar nicht so einfach. Vor allen Dingen, wenn man merkt, dass der andere sehr, sehr wütend ist. Aber durch dieses Nachfragen kommt man dann nämlich genau an diesen Punkt, dass irgendwann, so die Hoffnung, das Gegenüber dann, man sich irgendwo trifft. Wie bei Albert jetzt die Wanderung. Und bringt mich lustigerweise aber auch zu einem anderen Thema in meinem Buch. Da schreibe ich ja über Smalltalks. Ich weiß, dass bei einigen kommt das nicht gut an, Smalltalks, aber ich finde, das war jetzt auch ein Prozess im Schreiben, dass im Smalltalk wahnsinnig viel Kraft drin liegt. Also man begegnet jemanden des Fremdes und man versucht innerhalb einer kurzen Zeit, sucht man ja eine gewisse Gemeinsamkeit. Und das tun wir lustigerweise immer weniger. Es ist irgendwie auch so ein bisschen in Verruf geraten, aber eigentlich ist es was ganz Schönes, diesen kurzen Versuch, wo können wir uns treffen, wo ist der kleine gemeinsame Nenner? Und wenn ein Smalltalk ja dann ja auch gut verläuft, und das ist auch klar, das macht ja was Positives mit einem. Man hat sich irgendwo getroffen, auch wenn man nicht weiter miteinander in Kontakt gerät, geht man trotzdem in Anführungsstrichen mit einem Lächeln aus diesem Gespräch. Und ich glaube, du hast ja auch nach praktischen Tipps gefragt. Ich glaube, das kann man, glaube ich, ganz einfach wieder mehr üben. Warum nicht mal sich die Zeit nehmen, was ja auch übrigens ein Riesenphänomen ist. Wir nehmen uns ja nicht mehr die Zeit. Es ist ja alles so dermaßen schnell geworden, also dass man letztendlich sind ja man sich ja einfach gar nicht mehr die Zeit nimmt. Man bleibt bei sich, also auch Stichwort Individualisierung und es wird ja alles ein bisschen egozentrischer. Ist es schon hilfreich, sich die Zeit zu nehmen und vielleicht auch mal wieder in den Smalltalk zu gehen und die Gemeinsamkeit zu suchen, weniger die Entität, was unterscheidet uns, sondern gerade in einer doch vielleicht vielfältigen Gesellschaft zu schauen, was sind eigentlich unsere Gemeinsamkeiten?
Absolut, also ich kann das nur unterstreichen, ich bin eigentlich auch ein Freund des Smalltalks, insbesondere wenn ich die Leute nicht kenne, weiß ich, man holt sich einen Espresso irgendwo und da mal kurz ins Gespräch zu kommen, nette Worte auszutauschen, vielleicht auch kurz zu hören, wie der Morgen bisher für die Verkäuferin oder den Barista oder wen auch immer war. Ich finde Smalltalk nur dann schwierig, wenn ich bei Freunden das Gefühl habe, es kommt nicht mehr, wird schwer darüber hinauszukommen. Deswegen, glaube ich, ist der Smalltalk so in Verruf geraten, weil sich viele Leute, die sie schon gut kennen, zu lange damit aufhalten oder dann oberflächlich wirken. Ich würde gerne noch auf einen Punkt kommen, als Oberfranke, in gewisser Weise der Ostfriese unter den Bayern, würde mich interessieren, bei uns gilt das Wort so, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Und das finde ich, das klingt erstmal nach einem harten Sprichwort, aber ich finde den Kern eigentlich echt wichtig, dass man sich auch mal richtig fetzen können muss, also dass es auch okay sein kann, sich einfach mal hart auseinanderzusetzen, aber dann hinterher auch wieder sich ganz normal in die Augen schauen zu können. Kann sowas ein Teil einer höflichen Streitkultur sein, dass man klar hat, wenn es um die Sache geht, können wir auch mal hart ringen?
Absolut notwendig. Also ich komme ja natürlich mehr jetzt aus der Sozial- und Politikwissenschaften und jede Demokratie braucht ja den Streit. Braucht den Streit auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite müssen wir ja miteinander arbeiten und einen sogenannten Kompromiss finden. Und man muss jetzt aber auch nicht in die große Politik schauen, sondern bei sich anfangen. Und selbstverständlich kann ich Freunde aus einem breiten politischen Spektrum haben, sofern es nicht extremistisch ist, jetzt aus meiner Perspektive. Und das finde ich letztendlich gesehen ja spannend und auch bereichernd. Und dann kann man sich natürlich zu gewissen Fragen, wie möchten wir zusammenleben, wie möchten wir gemeinsam Freiheit aushandeln, worum es dann letztendlich irgendwo jetzt ja auch in der Politik geht, kann man unterschiedlicher Auffassung sein. Aber das ist wichtig, nur wir müssen es aushalten, dass man das Gegenüber eine andere Meinung hat. Deswegen sage ich ja auch, wir brauchen eine hohe Ambiguitätstoleranz. Es geht nicht nur, dass es jetzt Schwarz und Weißes gibt und es gibt jetzt nicht nur, das ist das Richtige und das ist das Falsche bei einem gewissen Thema, sondern es gibt gewisse Grautöne, Zwischenräume und die müssen wir auch aushalten können.
Mhm. Albert, wie siehst du solche Eskalationen? Also kann es mal, wenn du unterwegs bist mit jemandem, der so eine ganz andere Sicht darauf hat, kann der mit dir auch mal in Streit geraten oder ist das in der fortgeschrittenen Philosophie nicht mehr, keine Option mehr?
Also im Meinungsstreit kommt er sofort rein, weil die Philosophen sind ja sehr kritisch. In einen persönlichen Streit kommt er mit mir nicht mehr. Also ich habe mir abgewöhnt, ein Kriegsbeil, das mir jemand vor die Füße wirft, aufzuheben. Nein, da werde ich entweder ganz still oder versuche den anderen eben, wie ich schon sagte, eine Brücke zu bauen, wenn es irgendwie möglich ist. Und das denke ich, aber Streitkultur ist, finde ich, sehr wichtig. Also die Philosophie kämpft um die Erkenntnis von guten Werten und von dem, was man lieber meiden muss. Und da sollte man wirklich auch ganz offen und ehrlich drüber reden. Aber ich finde, in einer Kommunikation, so würde ich das immer machen, es läuft daneben immer auch gleichzeitig, und das ist so ein Teil der Höflichkeit, sende ich aus Worte oder dass ich den anderen schätze, dass ich ihm zugewandt bin, dass ich seine Meinung respektiere, dass ich ihn als Mensch eher noch mag oder nicht ablehne. Das muss parallel laufen. Dann kann man auch harte Worte in der Sache finden, wenn man dem anderen ganz sagt, du bist auch ein Mensch. Ich weiß auch nicht, ob meine Meinung richtig ist. Also es kann sein, dass du auch recht hast. Das würde ich dem anderen immer in jedem zweiten Satz signalisieren. Ich kann dich ja verstehen. Aber das ist eine Sache der Höflichkeit, wie sage ich das? Oder sage ich, wie kommst du denn da drauf? Oder was ist das denn da? Das ist schon teilweise unter der Gürtellinie, ist schon persönliche Herabwertung. Wie kommt denn ein Mensch auf so einen Gedanken? Heißt im Grunde, der ist nicht ganz, also da funktioniert oben was nicht. Sowas würde ich dann vermeiden, sondern ganz im Gegenteil so sagen, naja, ich verstehe dich ja, deinen Ansatz. Oder man sollte ja zuhören, eine Argumentation, die hat einen gewissen Grad von Stimmigkeit, vielleicht keinen überzeugenden, ja, dann kommt man eben damit. Aber immer parallel signalisieren, eigentlich finde ich, du bist ein toller Mensch, wie ich auch, wie jeder Mensch Wert hat. Das muss man, und wenn das der andere fühlt, fährt der nämlich auch runter. Also das habe ich, diese Erfahrung habe ich immer gemacht. Wenn du dem anderen quasi in seine Anerkennung, sein Bedürfnis nach Anerkennung, nach Zugewandtheit spiegelst und das erfüllst, gleichzeitig, wo du in der Sache hart vielleicht mit ihm kämpfst, dann fährt der auch seinen Duktus runter. Dann lässt er das Kriegsbeil, da hebt das nicht mehr auf und schmeißt der nicht nochmal vor die Füße, ganz im Gegenteil. Ah, so meinte ich das ja nicht. Wenn du es richtig machst, dann fahren die sofort runter. Die Erfahrung habe ich häufig gemacht. Aber das Allerwichtigste ist, ja, wenn du verinnerlicht hast, Mitmenschlichkeit ist ein hoher Wert, Güte ist ein hoher Wert, Menschen nicht herabsetzen, nicht bewerten ist ein hoher Wert. Wenn du das verinnerlicht hast, zeigst du das auch immer. Das kannst du. Das spiegelt sich dann. Und der andere kriegt das mit. Der Mensch ist sehr sensibel, ob mich der eine anerkennt wirklich oder ob der denkt, er sei was Besseres. Das merken sie sofort. Und dann geht's in die falsche Richtung. Dann wird aus einem Meinungsstreit ein persönlicher Streit. Aber das ist keineswegs zwangsläufig so. Kann man vermeiden und sollte man vermeiden, weil man so viel dabei gewinnt. Und auch so die einzige Chance ist, Menschen, die Schlechtes tun, Schlechtes sagen, dann irgendwie mal zum Nachdenken zu bringen.
Piero, wir biegen jetzt auf die Zielgerade unseres Podcasts ein. Mich würde jetzt interessieren, dein Buch, was jetzt eben die neue Höflichkeit über eine Tugend und wie sie uns wieder zusammenbringt, heißt, ist bei Klett-Cotta erschienen. Wenn das jetzt so anläuft, wie du dir das vorstellst und eben hoffentlich auch eine breite Leserschaft findet, vielleicht ja auch die notwendigen Debatten anleiert, wie stellst du dir dann so eine, sagen wir in 2-3 Jahren, so eine etwas höflichere oder vielleicht ja auch viel höflichere Gesellschaft vor? Also wie gehen wir dann in so einer positiven Vision zukünftig miteinander um?
Indem wir mehr in den Dialog wieder miteinander treten und weniger diese sogenannte Verrohung, die ja in der Tat viele Menschen in Deutschland ja fühlen, das ist, glaube ich, ganz wichtig, fühlen, weil auf der anderen Seite sagen sehr viele Menschen, sie selber seien höflich, sagen zumindest die meisten von sich, spüren aber auf der anderen Seite eine gewisse Verrohung, dass wir wieder mehr in genau diesen Dialog, vielleicht mit einem Lächeln, im besten Fall auch treten. So wäre letztendlich gesehen meine Vision, damit Anerkennung und Zugehörigkeit für alle Menschen in dieser Gesellschaft auch nachgefühlt wird, was natürlich zentral ist.
Und ich finde, das klingt für mich nach einer machbaren Vision. Also insofern sollten wir uns alle mal...
Es ist gar nicht so groß, genau. Es ist gar nicht so groß. Und das ist ja auch ein bisschen mein Punkt. Wir müssen nicht immer nur nach oben und die da oben etc. schauen, sondern können ein Stück weit auch bei uns selbst anfangen. Ich weiß, es ist derzeit nicht einfach in dieser Welt, überhaupt auch Zuversicht zu haben und zu finden. Aber solche Gespräche wie diese hier, darüber nachzudenken, wie möchte ich sein, welche Art von Mensch möchte ich eigentlich sein, wie gehe ich vor die Tür, vielleicht mit einem Lächeln, das hilft.
Und da poppt bei mir auch ein Zitat vor, was ich von dir gelernt habe, eben Albert, dass sich jeder eben bei sich anfangen muss. Er muss sich um sich, um seinen Haushalt kümmern. Wenn er sich um seinen Haushalt kümmert und jeder in dem Dorf das tut, geht es dem Dorf schon mal besser. Das Gleiche gilt für die Stadt und dann vielleicht in konzentrischen Kreisen auch in größeren Umfeld.
Ja, das ist sowieso die letzte Wahrheit der ganzen praktischen Philosophie und Weisheitslehre der Antike. Wir hatten das gesprochen mit Gelassenheit und so kannst du dann schon jeden Streit vermeiden. Ja, aber werd erstmal gelassen. Finde erstmal Seelenruhe. Finde dich selbst. Aber tatsächlich, wenn du in Frieden bist, wirst du Frieden aussenden und wirst du friedliche Beziehungen machen. Aber wenn du Knoten im Herzen hast, wenn da eine Unruhe entsteht, dann poppen leicht Aggressionen auf. Dann hat man doch nicht die Kraft, die Charakterstärke, eine Beleidigung, eine Herabsetzung zu ertragen, um daraus vielleicht, um eben diesen Krieg zu vermeiden. Nee, dann greife ich sofort zu dem Beil, was vor meinen Füßen liegt, und schmeiße es zurück. Und ja, desto ruhiger man wird, desto gelassener, desto mehr man in sich selbst reinkommt, desto friedlicher, verständnisvoller, zugewandter kann man mit anderen Menschen umgehen. Und umgekehrt, wenn du einen Aufruhr in deiner Seele hast, dann fällt es dir schwer. Und das ist der Grund, warum es so viel Streitereien oder warum es die Umgangsformen so verroht sind. Die Menschen haben Schwierigkeiten, in sich selbst Frieden zu finden.
Piero, ich sag's nicht nur aus Höflichkeit, sondern weil ich es wirklich so empfinde. Das hat wirklich Spaß gemacht. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Ich hoffe zum einen natürlich für dich, dass dein Buch jetzt weit breite oder in die Breite kommt, einfach viel gelesen wird und darüber dann auch was bewirkt. Aber es war auch für uns jetzt einfach cool, mit dir mal zu sprechen und deine Sicht auf die Welt und die neue Höflichkeit zu verstehen. Zur Sicherheit wiederhole ich nochmal, Piero Raschdorf, die neue Höflichkeit bei Klett-Cotta erschienen, im gut sortierten Buchhandel oder wahrscheinlich und natürlich auch in den Online-Outlets zu bekommen, also Online-Shops zu bekommen. Schaut mal rein, es lohnt sich. Albert, auch an dich herzlichen Dank für deinen Input.
Ja, danke auch euch. Ja.
Und dann würde ich sagen, jetzt trinken wir noch einen gemütlichen Kaffee zum Abschluss und lassen diesen Vormittag gut ausklingen.
Vielen Dank.
Ja, danke.
Danke an euch fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. www.pudel-kern.com